Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcios Jamo Neu. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Maria und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A Experten, René Steinhuber.
Hallo René. Ciao a tutti, hallo Fratello, servus.
Servus, liebe Tifosi. Und zwar begrüßen René und ich euch heute zu einem Patreon Special. Heißt so viel wie, dass unsere Patrons das Programm dieses Podcasts bestimmt haben mit ihren Fragen, die sie uns alle zugeschickt haben. Mhm. Und René und ich werden euch Rede und Antwort stehen. Und ja, René, also wir können uns damit schon mal entschuldigen bei allen Fanlagern, die heute nicht drankommen. Wir können nichts dafür. Das Programm wurde lediglich an unseren Patrons angepasst.
Genau, genau. Yes. Da haben wir ja gesagt, alle 2 Monate, das ist ein Benefit, ja. So in etwa, oder alle 2-3 Monate, dass wir wirklich einen Patreon-Spezialpodcast machen, der auch öffentlich geht und dann die Fragen der Patrons beantwortet. Genau. Aber auch eine Frage, die wahrscheinlich die meisten Follower bewegt, nicht nur die Patreons, war immer wieder auch die Frage nach Spotify. Mhm. Wir haben diese Woche mit den Kollegen von meinsportpodcast.de gesprochen und die haben gesagt, wir sind da im absoluten Endspurt. Also es kann sich nicht mehr allzu weit, es kann nicht mehr allzu lange dauern. Genau. Wir wollen jetzt noch nichts offiziell machen, aber es sieht verdammt gut aus, dass wir auch demnächst auf Spotify am Start sind, ja. Das mal.
Genau, so sieht's aus. Yes. Also wir sind auch schon ganz gespannt. Wir können es kaum erwarten, dass auch unser Podcast da mal platziert wird, ne? Weil ja, Spotify hat eigentlich fast jeder und ist, denke ich mal, gewinnbringend für alle Parteien, wenn wir auch dort gelistet werden, liebe Tifosi. Also habt noch ein bisschen Geduld. Wie der René schon gesagt hat, es ist in der finalen Phase. Und bevor wir zu den Fragen kommen, unterstützt uns bei Patreon, wenn ihr die Zukunft dieses Formats weiter sichern wollt. Denn René und ich, wir hauen da immer wieder Specials raus, ob jetzt Spielerporträts oder wie wir es jetzt am Sonntag gemacht haben. Da haben wir einen Podcast rausgehauen, Behind the Scenes.
Ja, mal cool.
Genau.
Ja, dann ja. Hast du auch vor diesem Podcast schon einen weiteren Podcast gedreht.
Genau.
Der ebenfalls auf Patreon kommen wird. Genau. Ob er dann später noch öffentlich kommt oder so, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber es ist auch ein Benefit, dass gewisse Artikel oder Podcasts früher erscheinen oder auch komplett exklusiv sind. Ja. Das nur zu dem, und da könnt ihr euch in den nächsten Wochen auf einiges gefasst halten. Da kommen wir auch auf die erste Frage. Das war eher so ein allgemeines Ding, was quasi noch ein Benefit ist für die Patreons. Ja. Und zwar, da hat einer gefragt, wie ist die aktuelle Lage in Bezug auf regelmäßige Videos in der Patreon-App? Da hat man mal besprochen, dass man einmal in der Woche sowas, ein Status Quo der Serie A oder eine kurze Reaktion nach einem Spiel hochladen. Das dürften wir jetzt technisch gelöst haben, hast du mir gesagt, Sascha, und da werden wir nächste Woche mal eventuell starten mit so einem Video auf Patreon.
Genau, ich habe, nicht mal nächste Woche, sondern die Patrons dürfen sich diese Woche sogar schon auf ein Video freuen, was ich gestern aufgenommen habe. Das Thema möchte ich noch nicht verraten, aber technisch hat alles soweit geklappt. Ich war da auf Hilfe von einem Kumpel angewiesen. Bisher hat alles reibungslos, reibungslos war es nicht. Es gab schon Reibungen, aber es hat geklappt. Und die Patrons dürfen sich dann freuen, in den nächsten Tagen auch mal meine
Fresse zu sehen.
Wunderbare Hackfresse live im Video sehen zu dürfen. Und ja, genau so. Solche Formate werden dann auch folgen, weil auch der René dann hin und wieder mal ein Video droppt. Und genau, dann werdet ihr abwechselnd unsere Hackfressen
Genau.
bewundern dürfen, ne?
Wunderbar, exzellent. Wir machen da so
Yes.
einen Filter drüber, so einen Clown-Filter oder so.
Genau, den Beauty-Filter, damit keiner einen Schlag bekommt.
Kim Kardashian, Beauty-Filter.
Ja, genau. Genau.
Okay. Ja, wir starten jetzt mal so durch. Die ersten Fragen sind eher so ein bisschen privat an uns gerichtet, aber haben natürlich einen italienischen Touch.
Ja.
Die erste Frage ist: Woher kommt eure Leidenschaft für die Serie A? Eher ungewöhnlich als Nicht-Italiener, wird
Ja.
ja sonst eher verhasst, weil taktisch unspektakulär, Catenaccio etc. Bitte sehr. Oder soll ich
Ja.
starten, wie du möchtest? Du kannst gerne
Also erstmal,
stimmen.
glaube ich, müssen wir auf jeden Fall mal klarstellen, Catenaccio und taktisch arm. Ich glaube, das sind Sachen, also die kann man getrost der Vergangenheit zuordnen. Also mittlerweile finde ich die Serie A absolut aufregend und Atalanta setzt da ja auch einen neuen Trend. Also bei mir war es so, klar, als Milan-Fan, klar, schaust du dann Serie A, ne? Nur ich muss halt sagen, so im Laufe der Jahre, desto geiler die Serie A wurde, desto weniger Interesse hatte ich dann noch für andere Ligen. Also früher habe ich noch Premier League geguckt, Bundesliga geguckt, mittlerweile gucke ich die Bundesliga gar nicht mehr, Premier League gucke ich auch nicht mehr. Und ich gucke mir lieber irgendein Aufsteiger-Duell, beispielsweise in der Serie B oder in der Serie A an, als ja, irgendein Spitzenspiel in der englischen Liga. Also es ist wirklich, ja, hat sich halt so entwickelt, ne? Wie war es bei dir?
Ja, ich muss ehrlich sein, also ich habe überhaupt keinen Bock auf andere Ligen. Also das habe ich eh schon öfter gesagt. Ich sehe mir das jetzt nur an, wenn irgendwo ein Spieler gerade im Gespräch ist, dann sehen wir vielleicht mal einen Spieler von der Mannschaft. Ansonsten verfolge ich die anderen Ligen eigentlich kaum. Österreichische Liga schon, natürlich. Aber ansonsten ist Premier League oder Deutsche Bundesliga, das juckt mich eigentlich ein Doppelnuller überhaupt nicht.
Ja, ist so,
Kann
bei mir
nichts mit
auch.
anfangen. Bei mir kam es eigentlich die Leidenschaft zur Serie A. Es war eigentlich ganz einfach. Ich bin 1986 geboren und man fängt so an mit 5, 6 Jahren zu Fußballspielen und da hat man dann die ersten Mannschaften, die man halt anhimmelt. Und wenn man jetzt hernimmt, die Jahre, wo ich quasi als Kind groß geworden bin, wer da so im Champions League-Finale stand. Denn bei uns war es so in Österreich, da lief halt nur ORF 1 und Spiele konntest du eigentlich nur die Champions League sehen. Ansonsten alle anderen, so Streaming oder so, gab es ja nicht. Also du musstest quasi schon relativ weit kommen in der Champions League, dass du überhaupt ein Spiel sehen konntest, so jetzt mal kurz zu machen. Da war im Finale zum Beispiel 92, 93 Marseille gegen Milan, die italienische Beteiligung. 93, 94 Milan gegen Barcelona, 4 zu 0 für Milan, italienische Beteiligung. 94, 95 Ajax Milan, 1-0 für Ajax, wieder italienische Beteiligung. Dann haben wir 95, 96 Juve gegen Ajax, italienische Beteiligung. 96, 97 BVB gegen Juve. Und 98, 99 Real gegen Juve. Das heißt, 6 Jahre hintereinander bin ich eigentlich nur mit dem italienischen Fußball aufgewachsen. Und für mich gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon nicht recht viel was anderes. Von dem her war es die logische Konsequenz. Die italienische Liga war zu dem Augenblick mit Abstand das Nonplusultra. Die Besten der Besten über die Besten. Also da war ja ein Star-Aufgebot. Ja, wie es weiter eigentlich gar nicht sein konnte. Da kommen wir eigentlich auch zur nächsten Frage, wo wir eigentlich gleich einhaken können. Das ist ähnlich gleich. Wie kommt es, dass ihr Milan-Fans geworden seid? Ja, also das hat auch mit der, natürlich mit dem Jahrgang zu tun. Zu dem Zeit waren auch zum Beispiel noch Spieler wie Van Basten oder Gullit bei Milan. Aber die Spieler, an die ich mich erinnern kann, das war so meine ersten Kindheitsidole waren, waren allerdings nicht die zwei Holländer, sondern es waren Boban und Savicevic. Das waren
Ah, ja, Savicevic,
meine zwei Kicker. Aber ich hatte auch für einen Juventus-Spieler Sympathien derzeit. Der hat mir extrem gefallen und das war Ravanelli. 95, 96 haben wir
Die
gedacht.
weiße Feder, die weiße
Ja, ich habe mir
Feder,
gedacht, ich war so ein kleines Kind und habe mir gedacht, der Typ mit den grauen Haaren, der ist geil, haben wir gedacht.
ja, der war auch
Ja.
geil,
Ja,
ja, aber
das war's.
Jubelstürmer, ne?
Ja,
Jubelstürmer, das, ja. Also ich muss sagen, bei mir war es immer Roberto Baggio gewesen in den 90ern. Den habe ich absolut gefeiert. Ich habe ja auch Del Piero extrem gefeiert. Und bei Milan war es letzten Endes Paolo Maldini gewesen, der mich sehr getriggert hat. Und Ich weiß, also sagen eigentlich die wenigsten, ja, aber wer mir auch tierisch gut abging, war Donadoni bei Milan. Den habe ich auch extrem gefeiert in den 90ern. Und ich weiß gar nicht, also mit Milan habe ich schon immer in Italien so sympathisiert. Ich glaube auch, dass ich irgendwie so eine
Ja,
Rot-Schwarz-Schwäche habe, weil ich
stimmt,
auch.
ich auch. Ich glaube, es ist auch die Farbe ein bisschen.
Ja, ne? Also ich bin halt auch Eintracht Frankfurt-Fan, wobei ich sagen muss, dass ich auf jeden Fall ein viel, viel größerer Milanista bin wie ein Adler. Und ich glaube, das ist wirklich so diese Rot-Schwarz-Schwäche. Deswegen als Kind habe ich dann immer Milan gefeiert, genauso wie ich Frankfurt gefeiert habe. Dann habe ich auch immer Ranissimo früher geguckt. Kennst du das noch?
Ja, klar.
Ja, das ging mir voll ab jedes Mal. Und ja, keine Ahnung, also irgendwie, ich weiß nicht, also das sind manchmal so banale Gründe, warum man dann Fan von einer Mannschaft wird, ne?
Ja,
Also
absolut, ja.
man kann es gar nicht so richtig begründen, ja, vielleicht war es am Ende wirklich die Trikotfarben und die Spieler und am Ende hat sich dann wirklich so eine heiße Liebe daraus entwickelt und ja, man ist dann Milan-Fan mit jeder Zelle seines Körpers, ne?
Ja.
Ja.
Dann war die nächste Frage: Woher kennt ihr euch und wie seid ihr drauf gekommen, zusammen einen Podcast zu machen?
Ja, das ist
Es
eigentlich
war eine
lustig, ne?
Social-Media-Liebe.
Ja,
Also
absolut.
über diverse Foren und Kanäle,
Erzähl's mal
aber
aus
halt
deiner
auch.
Perspektive, dann erzähl ich danach aus meiner Perspektive.
Ja, gab es halt diverse Foren
Ja.
und ich wusste, du machst einen YouTube-Kanal und da haben wir sich halt ab und an ausgetauscht.
Genau.
Und ich war da am Aufbauen von einer Facebook-Seite.
Genau.
Und da haben wir so gegenseitig ein bisschen, du hast die Seite geteilt, hast ein bisschen Werbung gemacht und umgekehrt. Ich war natürlich noch deutlich kleiner. Und ich habe immer schon zu dir gesagt, Milan alleine reicht nicht, du musst die gesamte Serie A machen, du musst alles
Genau,
abdecken.
genau, genau.
Und ja, am Anfang war es noch nicht so, wie soll ich sagen, auf meiner
Enthusiastisch,
Welle, aber ich bin
ja.
extrem hartnäckig. Also,
Ja.
ich sehr unnachgiebig. Also, wenn ich mir was in den
Ja.
Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das meistens gnadenlos durch und so war es auch dann Sascha zu motivieren, dass man einfach die gesamte italienische Community zusammenfassen muss. Nur dann bringt man den italienischen Fußball weiter und nicht nur einen Verein, denn der eine Verein profitiert ja auch davon, wenn die gesamte Liga stark ist. Und so habe ich das Ganze halt immer gesamtheitlich gesehen und habe gesagt, hey, wir müssen was für den gesamten italienischen Markt machen. Und ja, so war meine Erinnerung ein bisschen. Mir kommt es jetzt so gefühlt vor, als kennen wir uns 20 Jahre.
Ja, absolut. Also bei mir, aus meiner Perspektive war es halt lustig. Also wie René erzählt hat, ich hatte halt damals einen YouTube-Kanal und dann habe ich halt immer so die Kommentare von dir gesehen, auch in den Foren. Also du hast mich dann auch ein paar Mal angeschrieben so und dann habe ich auch gedacht, so das, was du gesagt hast, hat immer Hand und Fuß gehabt. Da ich so, ja, der Junge hat Plan. Und du wolltest aber zuerst einen YouTube-Kanal machen. Das weiß
Ja,
ich
genau.
noch. So, und dann habe ich zu
Stimmt.
dir gesagt, nee, YouTube, das wird nichts. Da wusste du nicht, wie heißt es, Erfolg mit haben und so. Und dann kam halt irgendwann über meinen Sport-Podcast, waren dann die ersten Kontakte. Genau, und dann habe ich mir gedacht, ey, warum nicht einen Serie A-Podcast machen? Und dann habe ich dich ja angesprochen,
Ja,
ne?
wegen dem Podcast, genau, stimmt.
Dann bin
Ja,
ich
genau.
mit einem Podcast zu dir gekommen. Du bist mit YouTube Serie A zu mir gekommen, ich bin dann mit dem Podcast Serie A zu dir gekommen und haben uns dann auf den Podcast geeinigt. So war es dann,
Ja,
genau.
da war das Podcasting eigentlich eher erst im Aufkommen ein bisschen. Ja.
Genau. Und ja, da war der René auch eigentlich ziemlich schnell am Start gewesen. Ja, und dann haben wir ja, Calcio haben wir neu gegründet. Und ja, da sind wir, ne? So schnell
Da
geht
sind wir
das.
drin. Ja,
Genau.
hallo.
Ja, genau.
So, okay, dann gehen wir weiter. Die nächste Frage ist dann die letzte, die uns noch privat gestellt worden ist, quasi. Welcher ist der größte, sprich beste Spieler, den ihr selber in der Serie A spielen gesehen habt? Muss nicht live
Boah.
sein, sondern einfach nur, was war der krankste Spieler, den du in Erinnerung hattest aus Serie A-Zeiten von früher? Ich kann mich noch erinnern, da kannst du noch ein bisschen überlegen, ich habe
Ja.
schon ein bisschen Notizen gemacht.
Ja.
Ich kann mich als, wenn man jetzt das ein bisschen differenzieren will, als Kind hat man natürlich andere Augen und so, natürlich, aber bei mir waren es da so Spieler wie eben jetzt ein Savicevic, den ich halt angehimmelt hatte, Aber jetzt vor allem auch Zidane und der brasilianische Ronaldo,
Ja.
wo ich mir gedacht habe, man, das war früher halt der Standard auch, aber dies war sowas von gut. Das kannst du mit heutigen Fußball fast nicht mehr vergleichen. Es war eine kranke Weltklasse. Und wer da noch Bock hat, also das möchte ich nur einen Aufruf starten noch einmal. Vielleicht sind ja manche erst, weiß nicht, seit ein, zwei Wochen dabei oder so, beim Podcast kann ja auch sein, oder die hatten damals keine Zeit. Wer Bock hat, Sascha und ich, wir haben uns das ja angetan, die 40 größten Spieler der Serie A-Geschichte der letzten über 100 Jahre
Ah,
zusammenzupacken. Das waren die größten
Alter.
Recherchen, die wir
Mamma
jemals
mia.
gemacht haben.
Ja.
Und da haben wir am 7. April gedreht. Das Ding heißt von Del Piero bis George Weah. Dann am 16. April Paolo Rossi vom Wettbetrüger zum WM-Helden.
Ja.
Am 22. April zwischen Zigarrenfrauen und Champagner. Und dann am 1. Mai der Aufstieg und Fall einer Legende. Ein Vierteiler. Also wenn ihr
Mamma
mal Zeit
mia,
habt und
ja.
euch ist langweilig oder seid im Lockdown
Ja.
und denkt euch, Alter, die Dinger müssen wir uns reinhören. Das sind insgesamt, glaube ich, fast 5, 6 Stunden.
Ja, ja.
Dann könnt ihr uns noch die WM 2006 nochmal Revue passieren lassen und die größten Transferflops der Serie A-Geschichte haben wir auch einen eigenen Podcast gedreht. Das war alles von März bis Mai.
Echt
In
geiler
der
Stuff, Alter, den wir da gedreht haben, ja?
Ja, schon. Ich
Muss
glaube,
man
jetzt
schon
ziehe ich
sagen,
auch noch
ja?
mal einen rein. Ja,
Ja, absolut,
ja.
ey.
Ja. Aber wie
Gib
gesagt,
bitte.
das zu den Spielern, die was ich in der Serie A. Die zweite Frage ist dann quasi: Und wer ist der Größte, den ihr jemals beim Milan Spielen gesehen habt? Für mich, der, was die größte Aura ausgestrahlt hat und weil ich ihn auch oft live gesehen hatte. Es war auch geil jetzt. Ich kann mich auch an den brasilianischen Ronaldo noch erinnern. Da hatte ich auch mal ein Spiel live im Stadion gesehen. Aber da war halt dann bei Milan im Derby. Da hat zwar ein Tor gemacht oder auch Ronaldinho-Zeiten kann ich mich erinnern. Aber für mich war der größte bei Milan-Zeiten jetzt Kaká, den ich auch live, ich kann mich dann noch erinnern, als das Spiel gegen Celtic Glasgow. Da hat er einen Sprint gemacht, glaube ich, über 70 Meter und hat dann noch abgeschlossen. Es war in der Nachspielzeit. Ich war
Ja.
da im Stadion, da hat mich einer von hinten so ein 120-Kilo-Typ drei Stufen runtergetreten. Ja, muss fast schwer verletzt rausgetragen werden. Das war richtig
Alter.
krank. Es war, und dann
Ja.
sind sich alle in die Arme gefallen. Es war abartig. Aber das war, für mich war es Kaká und vor der Serie A waren es der brasilianische Ronaldo und Zinedine Zidane.
Wow. Okay. Also, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall. Ich weiß, ist jetzt kein aktueller Spieler, aber Roberto Baggio ist für mich einfach das Nonplusultra aller Zeiten, auch wenn er bei Milan jetzt nicht seine stärkste Phase hatte, sondern bei Juve. Aber für mich einfach, ich kann es gar nicht erklären, dieser Spieler löst in mir die meisten Emotionen aus. Ja, und das sind auch Kindheitserinnerungen. Und deswegen Roberto Baggio für mich der beste Spieler, den ich in der Serie A gesehen und erlebt habe. Ja.
Alles klar.
Yes.
Okay, dann würde ich sagen, wir starten mit den ersten Fragen rein. Es geht los mit Inter Mailand. Die Frage ist, zuerst ist eine Feststellung, dann ist es eine Frage.
Ja.
Inter ist ohne Lukaku nur die Hälfte wert. Woran liegt die fehlende Torgefahr bei Martinez, Sanchez und Eriksen?
Wow, er tut direkt ein Dreierpack schnüren, ja?
Ja.
Ah, da müssen wir erstmal das Ganze sezieren mit einem Skalpell. Lass uns mal die drei trennen. Ich glaube, über Eriksen haben wir in den letzten Podcasts schon genügend erzählt, oder?
Ja, ich
Oder
denke
sollen wir
auch.
nochmal drauf eingehen? Weil eigentlich haben wir alles dazu gesagt. Hör dir am besten den letzten Podcast nochmal an, weil wir haben echt viel über das Derby und auch über Eriksen geredet. Um jetzt mal auf Lautaro Martinez zu kommen, ist eine interessante Sache, weil ja, tatsächlich ist die Frage gerechtfertigt. Vor allem habe ich so das Gefühl, und das ist wirklich nur ein Gefühl, ich kann das jetzt auch nicht genau erklären, aber ich habe halt so das Gefühl, seitdem diese Barca-Gerüchte waren, da ist er ja zum ersten Mal in so ein kleines Leistungsloch oder ich möchte es lieber Motivationsloch nennen, gefallen. Und ich habe das Gefühl, dass er aus diesem Motivationsloch noch nicht so wirklich rausgekommen ist. Er hatte eine Phase, wo man gedacht hat, ah, okay, er hat jetzt wieder Bock auf Inter, aber irgendwie, wenn ich mir so die letzten Auftritte anschaue, Ich meine, der Martin ist ja jemand, der über seine Grinta kommt und irgendwie sehe ich die nicht mehr. Es ist kein Vergleich zu dem Martinez, den wir letzte Saison vor den Barca-Gerüchten gesehen haben. Deswegen kann ich es mir auch nicht so richtig erklären, außer mit ja, Mentalitätsproblemen, sage ich mal. Wie siehst du es?
Also es stimmt auf jeden Fall, dass Inter ohne Lukaku die Hälfte wert ist.
Ja,
Das
das sowieso, ja.
liegt meiner Meinung nach daran einfach, dass Lukaku einfach eine extrem hohe individuelle Qualität hat und dadurch einfach eine extreme Torgefahr erzeugen kann. Und er profitiert nicht von einem funktionierenden Spielsystem. Denn die sehe ich aktuell nicht. Es wird sehr viel einfach mit langen Bällen auf Lukaku gespielt. Er wird schon irgendwas machen. Oder es werden vertikale Bälle auf ihn gespielt. Er schirmt den Ball ab, lässt ihn dann prallen. Also es ist sehr viel abhängig davon, was kann Lukaku in Einzelaktionen erreichen. Und die anderen Spieler brauchen mehr das mannschaftliche Gefüge als er. Aber ich sehe es auch so, wie er da die Aussage quasi tätigt. Also wenn Conte jetzt Lukaku wegbrechen würde, wow, das wäre ein Genickbruch.
Kannst den Laden
Also
zumachen.
ja, also es ist wirklich die unfassbare Qualität Lukakus, die Conte aktuell am Leben hält. Und bei Sanchez finde ich, dass jetzt relativ viel auch Defensivarbeit verlangt wird von ihm. Er gefällt mir prinzipiell ganz gut, aber klar, also diese Torgefahr, wie er sie mal hatte zu Arsenal-Zeiten, die fehlt ihm und er hat auch da auch ein bisschen eine andere Rolle. Bei
Ja,
Martinez
genau. Er
hatte
hat
ich
eine
auch
andere
mal
Rolle, ja.
ja, hat eine andere Rolle, aber bei Martinez sehe ich es so wie du. Ja.
Ja, bei Sanchez, was ich da noch hinzufügen möchte, also bezüglich der anderen Rolle, ich meine, bei Arsenal war der teilweise ja auch Zielspieler, also alles ist über ihn in der Offensive gegangen und er war wirklich an vorderster Front, aber bei Inter hat er eher so diesen hängenden Part hinter Lukaku, wirbelt da so um ihn herum und der absolute Zielspieler bleibt Lukaku und deswegen muss sich Sanchez da auch dem diesen System beugen, ne?
Ja,
Ja.
genau. Ja, die zweite Frage folgt ebenfalls auf Inter Mailand. Zuerst wieder eine Feststellung. Bei
Ja.
Inter ist eine Rückentwicklung zu entdecken in Sachen Tempo und Spielfreude. Jetzt die Frage, rächt es sich nun, dass sich Conte mit Haut und Haaren verschrieben worden ist?
Ja, also ich glaube, darüber hatten wir beide auch mal schon philosophiert, bevor die Saison losgegangen ist, dass wir gesagt haben, der Kader ist viel zu alt und Inter läuft Gefahr, sich zu sehr auf Contes Wünsche einzulassen. Und wenn das Projekt dann gegen die Wand rennt, dann steht Inter dumm da mit einem überalterten Kader, der, ja, wo die wenigsten Trainer wahrscheinlich dann auch wirklich was mit anzufangen wissen und Perspektive ist dann auch nicht wirklich da in dieser Mannschaft, ne? Weil, also ich sehe da schon eine Gefahr drin, weil Conte halt wirklich diesen Erfolg auf alle Kosten haben möchte. Und
Kurzfristig auch vor allem,
genau, es
ja.
ist wirklich ganz kurzfristig gedacht. Und man hat ja schon bei Juve gesehen, wie gefährlich sowas sein kann. Ne? Jetzt hat Juve die Handbremse gezogen mit Pirlo, einen jungen Trainer dahingesetzt, hat jetzt junge Talente geholt. Und jetzt ja, kann man bei Inter beobachten, ob das gut geht. Und ich meine, jeder kennt meine Meinung, das ist eine Prognose, habe ich da schon meinen Senf zu abgegeben. Ich sehe es sehr, sehr, sehr kritisch.
Ja.
Und ja, das
Ich
hat
meine,
schon eine Menge Zündstoff, dieser Kader, definitiv.
ja, also diese Feststellung stimmt ja definitiv. Also Tempo und Spielfreude ist gegen voriges Jahr, als es losging, nicht zu vergleichen. Also da ist Inter, es war wie ein brennender Zug, der durch den Tunnel fährt. Es war, da hast du gemerkt, es ist was im Aufkommen. Der Funke ist entfacht und da kann was Großes entstehen. Und heuer im Start hat man ein bisschen das Gefühl, es ist eher so, man rettet sich halt drüber durch die individuelle Klasse einzelner Spieler. Jetzt auch in der Champions League zwei Unentschieden gestartet. Pff, klar, Real auch schwach gestartet, aber man will doch nicht schon wieder in der Champions League raus. Es sind schon ein paar so Fragezeichen. Es ist noch viel zu früh, um irgendwas zu verschreien oder abzulehnen. Er konnte. Muss aber heuer liefern, weil du es eben gesagt hast, wenn er heuer nicht liefert, dann ist der Kader schon wieder ein Jahr älter und ein Kolarov ist nicht mehr 4,35, schon wieder ein Jahr älter, ein Vidal ist ein Jahr älter und so weiter und so fort, ob es ein Handanovic oder sonst irgendwas ist. Also, sie haben natürlich auch einige Erfahrene abgegeben, aber es war auch ein bisschen so ein Ding. Marotta ist im Vorjahr extrem gehypt und gefeiert worden. Wie großartig, dass es nicht ist, dass es schafft, alle Querulanten im Kader auszusortieren. Kadi ist da genannt worden, Jangolan und Beresic. Drei Störfeuer weg, die hat er rausgeknallt.
Ja.
Jetzt haben wir plötzlich zwei dieser drei Leute wieder zurück.
Sind sie wieder da, ja.
Ja, ja. Wo war da jetzt die gute Arbeit?
Ja.
Ist alles nicht 100%, Conte ist da jetzt gefragt, das zu lösen. Das Ruder mit seiner Mentalitätsmaschinerie, die er hat, herumzureißen, ihnen das Feuer wieder einzutrichtern. Und dann ist der Kader natürlich krank stark, dass sie ins Rollen kommen können. Aber momentan, und wir reden ja bei Podcasts immer nur von Stand jetzt, sieht es noch nicht so an, als würde der Panzer wieder zu rollen beginnen.
Ja.
Aber weil eben zum Vorjahr sie weniger spielfreudig und mit weniger Grinta auftreten.
Ja. Absolut, ja. Absolut. Sollen wir mal eine Pause machen?
Machen wir mal eine Pause.
Alles klar. Liebe Tifosi, hört uns wieder nach einer kleinen Unterbrechung bei Calcio Salmonoi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Salmonoi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit unseren Patreon-Fragen. René,
jo, die nächste Frage ist: Hat Ivan Juric die größten Eier der Serie A? Gleich an dich gerichtet. Mit großen Eiern kennst du dich aus.
Bin ja schon deine Meinung. Allerdings, Ivan Juric hat mächtige Eier. Extrem mächtige Eier, wie man jetzt nochmal gegen Juve gesehen hat. Alter, wie frech der Kerl ist. Ne? Man holt ihm die halbe Mannschaft weg. Man gibt ihm hauptsächlich No-Name-Spieler. Und dann, Wahnsinn, haut er da wieder so eine taktische Meisterleistung gegen den italienischen Rekordmeister heraus. Klar, Juve ist selber gerade so in der Findungsphase und ist definitiv anfällig. Aber Juric zeigt gerade wieder, was für ein exzellenter Trainer der ist, und man sieht einfach bei Hellas, er ist der Mann, ja, er lässt dieses System funktionieren, und man hat teilweise das Gefühl, es ist scheißegal, welche Spieler du ihm gibst, Hellas bleibt trotzdem eine extrem unangenehme Mannschaft, die dem Gegner immer und zu jeder Zeit wehtun kann, egal wer da kommt.
Ja. Na? Ja, es ist ein bisschen wirklich, wie es bei Bergamo ist. Du nimmst der Mannschaft einen Spieler raus, aber das Konzept bleibt das gleiche.
Richtig.
Und es schmerzt dann eine Mannschaft, die von Grund auf eine klare Linie hat, nicht so stark wie eine Mannschaft, die zu sehr abhängig ist von einzelnen Spielern. Und das merkt man halt bei Ivan Juric und bei Hellas extrem. Der ist einfach ein geiler Typ. Ich habe die Aussage schon wieder so massiv gefeiert, als er nach dem Spiel gegen Juve gesagt hat: Besser, wir sprechen nicht noch einmal über den Mercato, sonst werde ich gefeuert.
Ein Mann klarer Worte, das ist schön.
Ein Mann klarer Worte, ja. Und am nächsten Tag haben sie die Verlängerung von Pharaoni vollzogen. Also, schau, es hat doch schon was bewirkt.
Hat was gemacht.
Aber es ist echt geil, wie er junge Leute reinwirft. Jetzt auch den Innenverteidiger Lovato zum Beispiel, der schon wieder groß im Kommen ist, der 20-Jährige.
Ja,
also jetzt auch schon bei einigen Vereinen im Gespräch. Also, ja, er schafft es dann auch, jeden Spieler besser zu machen. Ist echt geil.
Ja,
Ivan Juric, ja, ist echt ein echter, sehr, sehr guter Trainer.
Mhm. Ja, der macht auf jeden Fall Laune. Also ich fand auch total erfrischend, dass er Colli gegen Juve von Anfang an hat spielen lassen. Und der Typ, der hat auch gut, hat sich echt gut präsentiert, fresh im 1 gegen 1. Ja, richtig geil. Also ich finde sowas cool, dass du weißt, bei Juric, egal wer da hinwechselt, ob Salcedo, Colle oder wie heißt nochmal der Endverteidiger? Wie
da? Lovato.
Lovato, genau. Ja, das ist geil. Ich liebe so Vereine, wo so junge Spieler einfach ins kalte Wasser geworfen werden, und deswegen Juric, geiler Sack mit extrem prallen Eiern.
So, es geht weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, das war auch eher eine Aussage, aber gut, das wollen wir mit reinnehmen. Die Pepper-Woods-Trikots von Juventus Turin dürfen nicht unerwähnt bleiben, meinte einer der Patreons. Ja, okay.
Was meinte er damit?
Patreons haben Vorrang. Ja, die rosa-roten Schweinchen-Trikots meint er.
Ah, okay. Eigentlich konnte er auch nur die
mit
meinen.
Dem gemalten Logo, weißt du, so, das so aussieht wie ein Kleinkind, was gekritzelt hat. Ja. Oder ausmalen. Wenn meine Kinder was ausmalen, dann sieht es auch so ähnlich aus. Ne? Du weißt nicht genau, ah, da ist er über die Linie drüber und sieht eigentlich nicht so geil aus, aber gut, er ist halt erst 2 Jahre.
Ja, das ist das Schöne an Kunst, René. Das ist das Schöne an Kunst. Du kannst ein Kleinkind da hinsetzen, dann kritzelt ein bisschen rum, du kannst sagen, das ist Kunst.
Ja, ich habe jetzt auch gesehen, es haben mehrere von diesen Designern so ähnliche Trikots bekommen. Ich weiß nicht, ob alle damit auflaufen. Ich weiß auch nicht, ob es Kunst ist. Ich kenne mich mit Kunst wahrscheinlich nicht allzu gut aus. Es ist natürlich Geschmackssache und das Design und die Farbe und wie es präsentiert wird, ist jetzt nicht unbedingt meins. Ja, also ich finde die dritten Trikots von Juve jetzt schon nicht sonderlich geil. Da die orange Camouflage. Finde dafür das Heimtrikot richtig geil. Also das ist richtig gut geworden dieses Mal. Dafür haben sie sich dann gedacht, beim dritten und bei dem Sondertrikot, da haben wir jetzt einen raus. Aber
genau, da kacken wir jetzt nochmal richtig rein, weil wir mit dem Heimtrikot so abgeliefert haben. Ne?
Ja, sie haben gesagt, dieses Mal den 10. Titel, den wollen sie mit einem rosa Rundchen Pepperwoods-Trikot, wollen sie den holen. Also einfach aus Prinzip, um der Konkurrenz auf den Kopf zu scheißen.
Ja, absolut, Alter. Also
soll ich sagen, schaut mal, wir werden sogar Meister mit einem rosa-roten Trikot.
Ja. Das wäre es, ja. Aber es ist definitiv, also ich finde es wirklich, dass dieses Trikot, ohne jetzt die Fans zu nahe treten zu wollen, aber ich finde wirklich, das ist das hässlichste Trikot in der Serie A, Alter. Wirklich.
Ja.
Na? Also da haben
es liegt auch nicht unbedingt an der Farbe, es ist irgendwie das Design. Also ich habe auch schon, in dieser Farbe gibt es auch geile Trikots, also von dem her, aber
ja. Kannst, Miami Weiß kannst du mit so einem Trikot rumrennen, aber auf dem Fußballplatz hat das für mich nichts zu suchen. Ne? Und vor allem zu Juve passt das auch gar nicht.
Ja, aber egal. Das war, glaube ich, auch scherzhaft ein bisschen gemeint vom netten Herrn Patreon. Von dem her lassen wir das jetzt stecken. Ja. Die nächste Frage. War Rangnicks Nichtkommen das Beste, was Milan passieren konnte? Und wohin und wie weit kann der Weg dieser Mannschaft mit Pioli, der eine riesige Entwicklung hingelegt hat, in dieser Saison und in den nächsten Jahren noch gehen? Mega komplexe Frage. Sascha ist dran.
Ja, also wir bei
zuerst mal mit Rangnick, machen wir das mal.
Genau, also wollte ich gerade sagen, über Rangnick hatten René und ich uns ja schon unterhalten gehabt, als das Ganze dann plötzlich aufgelöst wurde, dass Rangnick doch nicht kommt. Ich habe mich sehr gefreut darüber und finde es auch richtig, dass man die Protagonisten wie Maldini und Co. weiter hat arbeiten lassen, auch Pioli, weil es war ein bestehendes, funktionierendes Team. Deswegen war die Entscheidung meiner Meinung nach richtig. Wie weit dieses Team kommen kann, ja, also ich traue der Mannschaft einiges zu, aber ich muss auch sagen, ich bin bei Milan immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, übertrieben kritisch, ne? Weil natürlich auch mein Herz für die Mannschaft schlägt und deswegen bin ich strenger mit Milan wie mit allen anderen Teams. Aber wenn man das jetzt mal wirklich ganz objektiv betrachtet, was die Mannschaft bisher gezeigt hat, ja, und wenn man sich die Konkurrenz anschaut, kann man Milan diese Saison und in den nächsten Jahren auch einiges zutrauen. Also vor allem, wenn man die Mannschaft punktuell sinnvoll verstärkt und diese Saison keine großartigen Verletzungen kommen und so Protagonisten wie ein Simon Kjær, ja, wo ich ja nicht glauben kann, wie stark der ist. Und ich jedes Mal mir denke, der bricht noch irgendwann ein. Wenn die weiterhin so abliefern, über die ganze Saison konstant sind, ja, dann kann Milan einiges erreichen. Ne? Mhm. Also bei Kicktipp habe ich ja frech gesagt, sie werden Meister. Aber ich hatte halt damit gerechnet, dass sie noch 2-3 Leute holen. Das haben sie nicht gemacht. Mhm. Und deswegen hatte ich mich dann in der Saisonprognose auf Atalanta festgelegt, was ja jetzt auch nicht gerade der beste Move von mir war, aber egal.
Wie siehst du das? Also ich sehe es mit Rangnick ähnlich. Ich dachte zu Beginn, als es die Rangnick-Absage kam, dachte ich, kurzfristig ist es wahrscheinlich gut, langfristig wahrscheinlich nicht oder man weiß es nicht. Ja. Mittlerweile bin ich bei beiden Dingen bei Ja. Ich denke, es war gut, denn wenn man jetzt sieht, was Maldini in der Zeit, in der er im Amt ist, geleistet hat und welche Spieler er geholt hat, mit seinen Kollegen um Mazzara und Moncada, der Moncada, der bei Monaco Chefscout war. Geoffrey. Also die dürften da schon ein extremes Händchen haben und ein sehr, sehr gutes Auge. Da muss man auch sagen, dass es wahrscheinlich auch langfristig sogar das Bessere war, Maldini die Stange zu halten, als wie einen Ralf Rangnick. Also das. Wie weit das dieser Weg und diese Entwicklung weitergehen kann, das überschneidet sich auch ein bisschen mit den anderen Fragen. Das ist natürlich abhängig von verschiedensten Dingen. Stand jetzt, und wir können nicht in die Zukunft sehen, wir haben keine Glaskugel. Stand jetzt ist Milan eines der besten Teams der Liga. Sie verkaufen sich extrem teuer. Wie das dann in Doppel- und Dreifachbelastung über die ganze Saison hinweg geht, weiß man noch nicht und wird man abwarten müssen. Milan ist natürlich auch abhängig von Leistungsträgern, obwohl sie die Ausfälle bislang sehr gut wegstecken konnten. Ja. Ibra ist ja schon einige Wochen ausgefallen. Ja. Hakan ist auch mal, Rebic ausgefallen. Es war jetzt wirklich nur dieses Wochenende, konnte man quasi Donnarumma nicht ersetzen. Mit Donnarumma hätten sie das Ding gegen die Roma wahrscheinlich gewonnen. Ja. Aber auch ein Unentschieden gegen die Roma ist jetzt kein Beinbruch. Ne? Also wo sind wir? Die Roma ist natürlich auch kein No-Name. Mhm. Aber ich sage nur, ja, es ist natürlich von verschiedensten Dingen abhängig. Da geht es auch gleich weiter zur nächsten Frage.
Aber eins möchte ich noch kurz, ganz kurz ergänzen, wo es die nächsten Jahre hingeht. Man muss halt auf jeden Fall berücksichtigen, dass Milan noch dazu das jüngste Team der Liga hat. Also diese Mannschaft wird wachsen. Diese Mannschaft wird sich weiterentwickeln. Und das ist halt das Krasse. Ne? Man hat jetzt schon so eine krasse Ausgangsbasis. Und wenn diese Spieler sich weiterentwickeln, wie ein Kessié jetzt beispielsweise oder ein Bennacer, dann Halleluja in den nächsten Jahren. Ne?
Ja, dann kann es noch besser werden natürlich. Richtig, richtig. Das geht in die ähnliche Schiene rein, darum wollte ich noch nicht alles vorwegnehmen. Das ist eine sehr lange Frage jetzt. Ich lese mal alles vor und dann kümmern wir uns um das Ganze. Ja. Mich interessiert eure Einschätzung zum Engagement von Elliot. Die Ausgaben am Transfermarkt sind eher rückläufig, jedoch betont Gassidis immer wieder, dass es ein langfristiges Projekt ist und man Milan über längere Sicht wieder an die Spitze führen wird. Mhm. Verantwortliche bei Lille, hat Elliot ebenfalls Beteiligung, hatten aber auch schon behauptet, Lille sei ein langfristiges Projekt der Gruppe und Milan werde in naher Zukunft gewinnbringend abgestoßen, hat jemand von Lille gesagt. Klar sieht es mit dem sportlichen Erfolg derzeit positiv aus, jedoch musste man gerade wieder einen Verlust von 195 Millionen decken. Was meint ihr? A. Verkauft die Elliot-Gruppe Milan beim erstbesten Angebot an einen arabischen Scheich mit zweifelhaften moralischen Wertvorstellungen? B. Ist es effektiv ein langfristiges Projekt und man wird den Club in den nächsten 5 Jahren in den eigenen Händen halten? Oder C. Verkauft man an einen Investor, welcher dem Gusto der Fans entspricht und langfristig dem Club zum Erfolg führt? Wow!
Wow! Alter,
das ist mal eine Frage. Also mal Applaus für die Frage.
Wow! Ja. Bravo! Bravissimo!
Ich zerpflücke mal ein kleines Teil, weil wir wahrscheinlich erst alles vergessen hatten. Die Transfermarktausgaben waren rückläufig. Ja. Ich glaube, das war gerade ein internationales Phänomen, aufgrund der Corona-Krise verschuldet. Ich glaube, der einzige Verein, der wirklich extrem viel rausgeknallt hat, war jetzt Chelsea. Alle anderen Mannschaften hatten sich jetzt ein bisschen zurückgehalten, auch alle anderen in der Serie A. Also Milan hat trotzdem sehr guten Transfermarkt gemacht und auch teure Spieler wie Tonali geholt. Also von dem her, ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung hast, aber ich glaube,
das war ein Teil
dieser Frage. Und dann geht es eh schon darum, um Elliot quasi. Wie siehst du es, Sascha? Verkauft Elliot beim erstbesten Angebot an einen arabischen Scheich? Ist es ein effektives, langfristiges Projekt für 5 Jahre? Oder verkaufen sie an einen Investor, welcher dem Gusto der Fans entspricht?
Also, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Mann klarer Worte, deswegen packe ich meine Eier auf den Tisch und sage, dass Elliot am Ende des Tages ein Hedgefonds ist. Ja, und sein Kerngeschäft besteht darin, verschuldete Objekte aufzukaufen und sie mit Gewinn wieder zu veräußern. Und von daher rechne ich nicht damit, dass er irgendwie Gefühl, Emotion oder Herz in diesem Verein steckt oder irgendeine Emotion damit verbindet. Und wenn irgendjemand kommt und ihm ein lukratives Angebot macht, wo er sagt, diese Rendite, ja, mit der bin ich einverstanden, dann wird der den Verein veräußern und es juckt ihn auch nicht, an wen. Ja, also von daher muss man leider ganz klar, auch wenn wir romantische Calcio-Liebhaber sind und ich natürlich auch ein AC Mailand-Fan, du ja auch, René, ich glaube nicht, dass sich Elliot da in irgendeiner, oder besser gesagt Paul Singer, der ja da der Kopf der Elliot Group ist, dass der sich da irgendwelche Gedanken macht, ob der Verein jetzt in guten Händen ist. Der will seine Kohle und den Rest juckt den dann auch am Ende des Tages nicht. Meiner Meinung nach.
Also ich glaube, es sind extrem, braucht man wahrscheinlich bei Skanell, es sind extrem gute Geschäftsleute. Ja. Elliot war, glaube ich, einer der wenigen überhaupt auf der Welt, die während der Corona-Krise Kohle gemacht haben, und zwar richtig fett. Ja. Mehrere Milliarden sollen sie ja verdient haben. Mit dem, sie haben auf fallende Kurse gesetzt, schon ein bisschen im Vorhinein, und haben da
ordentlich abgestimmt. Woher sie das nur wussten?
Ja, keine Ahnung. aber ich sehe es auch so wie du, obwohl die eine Frage war ja, ob sie Milan 5 Jahre halten.
Ach so, nee, glaube ich nicht.
Ich glaube, dass Elliot, so wie es auch immer wieder beschrieben worden ist, ein 3 bis 5 Jahre Projekt hat. Ja. Und wenn das dementsprechende Angebot kommt, und auch sehr, sehr seriöse finanzielle Zeitungen haben ja darüber berichtet, dass es Angebote gegeben hat. Es ist zwar immer wieder dementiert worden, aber es können sich nicht jede seriöse Zeitung immer wieder wochenlang irren. Ja. Diese Zielzahl ist wahrscheinlich zu dem Augenblick nicht erreicht worden.
Richtig.
Ja?
Richtig.
Und wenn diese Zielzahl erreicht wird, ist es dem Herrn Singer wahrscheinlich, egal ob es ein Araber ist, ohne moralische Werte, wie es gerade ausgedrückt worden ist, was auch immer das sein soll genau, oder ob es ein Louis Vuitton-Chef ist, der den Fans warum wieder besser gefallen würde, wie der wiederum sein Geld verdient und wo der seine Produkte herstellen lässt, ist wieder ein anderes Ding. Also ich weiß nicht, ob wir das sehr weit auseinander sind, aber das ist egal. Mhm. Darum glaube ich auch, er wird, und das ist glaube ich schon das Positive für Milan und für die Milan-Fans, Milan auf sportliche und finanzielle Top-Beine stellen, aus dem Grund, weil er seine Immobilie aufmotzen will und eine aufgemotzte Immobilie mehr wert ist als eine eingefallene. Ja? Ja. Darum verschönert er die Dinge dann auch und bestückt sie mit einem Maldini. Baresi ist heute zum Vizepräsidenten von Milan gekürt worden, hat Scaroni bekannt gegeben. Das heißt, man bindet wirklich viele Legenden ein, das macht natürlich auch marketingmäßig was ganz was anderes her. Dann wird wirklich auch ordentlich viel Geld in die Hand genommen. Elliot hat schon 650 Millionen Euro bislang mit Übernahme und so und Investment investiert. Aber wenn sie eine Milliarde bekommen, haben wir immer noch 350 Millionen Gewinn. Ich bin jetzt kein Finanzexperte, aber ist nicht so schlecht. Und von dem her würde ich sagen, Singer, das Ziel ist, Milan starke finanzielle Beine. Ich glaube auch wirklich, wenn es so weit wäre, dass Milan einen Titel holt und gerade am Höhepunkt wieder ist, nach einem extremen Tief, sagen wir jetzt mal, es passiert echt ein Wunder, Milan wird Meister. Da würde es mich auch nicht wundern, wenn wir eine Übernahme im Juni sehen. Und da kommt jetzt ein Louis Vuitton-Chef und sagt, okay, Herr Singer, ich habe ein Privatvermögen von 100 Milliarden oder was hat er, der, glaube ich, der Herr, ich weiß jetzt nicht, wie er genau heißt, der Louis Vuitton-Chef war, glaube ich, 2019 der reichste Mann der Welt, sogar vor dem Herrn von Amazon. Ja. Jetzt haben sie sich wieder gebettelt, ich weiß es nicht, aber wenn der 1 Milliarde zahlt, das juckt ihn wahrscheinlich nicht mal wirklich. Ja. Und dann würde er auch an den abtreten, und wenn es ein Russe ist, dann wird es ein Russe oder sonst irgendwas. Aber es wird nur dann passieren, und dann wird er auch viel Geld bekommen, wenn Milan stark finanziell aufgestellt ist und sportlich. Das ist wiederum das Positive für die Milan-Fans. Aber ich glaube nicht, dass Elliot in 5 Jahren noch Besitzer ist.
Ja, absolut. Das ist genauso wie du.
Okay, so. Was haben wir da noch? So. Ja, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Da hinten. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage hieß. Aber die war von deinem Kollegen, glaube ich, vom Adrian, oder? Wie genau hat der das beschrieben? Hat sich auch überschnitten mit den anderen, oder?
Ah, Lukas Atrion.
Ja.
Ja, der hat auch gefragt, wer soll dieses Milan noch daran hindern, Meister zu werden? So ungefähr war sein Wortlaut gewesen. Ja, und die Frage gebe ich jetzt mal an dich weiter.
Puh. Aktuell ist es natürlich schwer nach so wenigen Spielen. Ein Ding, was Milan auf jeden Fall stoppen könnte, wäre Corona. Ligaabbruch, das wäre ein Fall. Aber auch, wie man jetzt gesehen hat, wenn auch, wie vorher erwähnt, sie können es auch gut wegstecken, die Breite ist auch schon ordentlich, aber wenn es jetzt mehrere Leute wie Donnarumma erwischt, dann kann auch mal Punkte liegen gelassen werden. Von dem her sehe ich trotzdem Bilanz Kader in der Breite nicht so gut aufgestellt wie jetzt den vielleicht von Inter, von Neapel und von Juve. Die erste Elf wahrscheinlich schon, aber in der Breite nicht ganz.
Ja.
Von dem her ist es bei Milan wichtig, glaube ich, dass alle Leute fit bleiben oder zumindest ein großer Teil. Und will Milan heuer auf allen Hochzeiten tanzen und sich alle Optionen offen halten, dann glaube ich nicht, dass sie einen Titel holen werden. Überall vielleicht ein bisschen mitspielen, aber am Ende wird es nicht reichen. Wenn Milan den Fokus auf einen einzigen Wettbewerb legen würde und die anderen ein bisschen links liegen lässt, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie am Ende des Jahres vielleicht welchen Titel auch immer mitnehmen. Aber wenn Milan jetzt sagt, sie gehen all in der Euroleague, klar, du kannst natürlich immer ein Finale verlieren oder so, ein Halbfinale, aber würde ich ihnen schon zutrauen, wenn sie dort all-in gehen, dass sie da mit jeder Mannschaft mitspielen können.
Ja.
Wenn sie jetzt sagen, wir scheißen auf Euroleague und auf Coppa und legen nur all-in in die Serie A, ist die Konkurrenz immer noch sehr mächtig und die Wahrscheinlichkeit niedrig. Aber wer weiß, eine Mannschaft mit einem extremen Lauf und mit Zlatan Ibrahimovic, warum nicht auch in der Serie A ganz oben anklopfen? Von dem her, glaube ich, ist es wichtig, wenig Verletzte, wenig Corona-Fälle und Fokus auf einen Bewerb.
Ja. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist für diese Mannschaft, dass also ich habe so eine Achse ausgemacht. So diese Achse besteht aus Ibrahimovic, Hakan, Kier und Donnarumma. Ich glaube, wenn die vier...
Das?
Ja, ich habe
Kessi... Ja, Touré muss
das. Ja, ja, ich habe den bewusst weggelassen, weil ich finde, wir sind im defensiven Mittelfeld auch in der Tiefe gut gerüstet, auch wenn Kessi ein Monster ist. Ich finde, einen Ausfall können wir auf den Sechser-Positionen können wir wirklich noch verkraften. Da sind wir gut aufgestellt. Aber ansonsten, die drei, die ich jetzt genannt habe, die sind extrem wichtig. Ne, vier habe ich genannt, genau. Also Zlatan, Hakan,
Kier
und Donnarumma. Diese vier, wenn die größtenteils fit bleiben und wir da wirklich wenig Ausfälle haben, dann ja, dann sieht's gut aus. Aber ja, wir werden sehen. Gerade wegen Covid-19 werden so einige ausfallen. Das habe ich auch schon zu René gesagt. Ich glaube, am Ende wird nicht die beste Mannschaft Meister, sondern die gesündeste Mannschaft.
Kann sein, ja. Kann sein, ja. Die anderen bewerben wahrscheinlich auch.
Genau.
Ja, so. Das waren soweit die Fragen. Es haben auch nicht alle Patreons eine Frage gestellt. Manche möchten das auch nicht. Ist auch in Ordnung. Jeder, wie er will. Ja. Wenn euch die Fragen nicht gefallen haben, dann können wir leider nichts dafür machen. Das haben wir einfach gesagt. Es ist ein Patreon-Special, ein Bonus für die Patreons. Wenn ihr sagt, hey Mann, ich bin zwar Solo-Fan und ich hätte gern gewusst, warum Caputo der geilste Mittelstürmer der Welt ist, dann kannst du gerne bei uns Patreon werden. Das ist ab 1 bis 10 Euro im Monat möglich. Ihr könnt geben, was ihr wollt. Wenn ihr ein kleiner armer Student seid, dann reicht natürlich minimal, es reicht immer minimal, es ist uns vollkommen egal. Wenn ihr jetzt Banker seid und 300.000 im Monat verdient, dann werdet ihr wahrscheinlich 2 Euro geben.
2 Euro.
Der Paul Singer zum Beispiel mit der Patreon bei uns ist immer schon 2,50 Euro.
Genau.
Ja, Scherz beiseite. Also es spielt, wie gesagt, keine Rolle und ihr könnt dann die Themen im Podcast mitbestimmen und viele, viele Extras noch weiter erhalten. Wir haben viele, viele mega spannende Dinge für euch am Start. Auch einige geile Interviews. Wir wollen noch nicht zu viel vorwegnehmen. Es könnte richtig spannend und prickelnd werden in den nächsten Wochen wieder.
Yes.
Wir haben da immer wieder was vorbereitet. Aber das waren soweit unser Patreon-Spezial-Podcast. Vielen Dank an alle Patreons, die uns monatlich unterstützen. Vielen Dank für eure Treue. Und wir sind unendlich dankbar, dass ihr uns da seit Monaten schon unterstützt. Ja. Manche
genau.
Sogar schon fast ein Jahr.
Genau.
Seitdem wir auf Patreon sind. Vielen Dank.
Genau. Ja, vielen Dank. Auch von mir. Gut.
Soll man auch bei den Partnern bedanken, uns natürlich noch. Genau. Torausch.net, Milan Total und Milan Total TV, Nero Azzurri Germany und Forza Inter Germany von Björn Hauer, Juventus Club DOC Vienna von René Fandner. Da habe ich immer noch Quarantäne René stehen. Der war mal in Quarantäne. Quarantäne, René, alles klar. Also das für eine Notiz, war ich voll Trottel. Ist egal. Dann bei 90 Plus natürlich unserem Premium-Partner, bei kickfieber.de und dann natürlich bei meinem Sportpodcast. Vielen Dank und wir hoffen, dass wir bald auf Spotify sind. Genau. Genau. Wer erst später reingehört hat. Ja. Vielen Dank alle, würde ich sagen. Es ist sogar ein kürzerer Podcast als sonst. Wenn mehr Fragen gewesen wären, da hätte das Ding wahrscheinlich auch 3 Stunden gedauert. Ist aber auch kein Problem, wenn mal ein Podcast nur 50 Minuten dauert. Von genau. dem her?
Denke ich mir auch. Alles klar. Liebe Tifosi, hört uns dann nächste Woche wieder, wie gewohnt, zur Spieltagsanalyse und ist doch Spieltagsanalyse.
Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht.
Das wissen wir noch nicht.
Das wissen wir ja auch noch nicht. Vielleicht okay. jetzt ein Interview.
Ach so, stimmt. Ja, da war ja was. Gut. Ja, wir wissen es noch nicht. Schauen wir mal, was euch so erwartet. Und ja, bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo.
Okay. Ciao. Ciao.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.